Und jetzt möchte ich ins Thema einsteigen. Vielen Dank auch für die gute Einstimmung. Die hat sehr gepasst. Versöhnt, Leben, Entlastung pur. Der zweite Teil heute. Und wir wollen uns noch einmal mit der fünften Bitte beschäftigen des Unser Vaters. Eine ganz zentrale Bitte. Ich habe es letztes Mal schon gesagt. Sie ist deshalb zentral, weil Jesus als einzige aller Bitten diese nach dem Unser Vater noch genau auslegt, was er damit meint. Und ich habe euch vor 3 Wochen aufgerufen, auch noch Fragen zu diesem Thema zu stellen. Vielen Dank, es hat mich gefreut, sind einige Fragen gekommen und es sind nur gute Fragen gekommen. Es hat mich sehr gefreut. Das zeigt nämlich, dass in der Gemeinde auch in die Tiefe nachgedacht wird bei diesem Thema. Und es sind wirklich tiefe Fragen gekommen zu diesem Thema. Und es ist ein aktuelles Thema. Ich wurde nochmals ermutigt in diesen Tagen, als ich meiner persönlichen Bibel lese, den Schluss vom 2. Timotheusbrief gelesen habe. Da heißt es unter anderem, werden die Menschen in der Endzeit beschrieben und es heißt von ihnen unter anderem, sie sind unversöhnlich. Also wir haben ein ganz aktuelles Thema. Und so möchte ich den Text lesen, ist ja nur wenig. Matthäus 11, 12. Wir kennen diese Bitte alle, wahrscheinlich seit Kindesbeinen an auswendig. Sie heißt, und vergib uns unsere Schuld, wie wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und dann erklärt im Anschluss an das Unser Vater Jesus das noch genau, was er damit meint, im Vers 14. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen Mich schaudert's, wenn ich das lese, was das heißt, was das für Konsequenzen hat, diese letzten 3 Worte, auch nicht vergeben. Jetzt aber schön der Reihe nach. Wir haben es von Hans Martin schon angetönt, gehört, seit Urzeiten beschäftigen sich alle Religionen mit dieser Frage, nämlich mit der Frage, wie kann man den Menschen entlasten? Wie kann man dem Menschen dazu verhelfen, mit seiner Schuld fertig zu werden, mit seiner Vergangenheit fertig zu werden? Die Hindus zum Beispiel nehmen seit Urzeiten schon Tauchbäder im Ganges und versuchen so, mit der Schuldfrage fertig zu werden. Oder die Moslems, die pilgern wenigstens einmal im Leben nach Mekka und versuchen dort den schwarzen Stein zu berühren, und versuchen so mit der Schuldfrage fertig zu werden. Oder schon die alten Indianer haben jeweils ein weiß gekleidetes Mädchen die Niagara-Fälle hinuntergelassen. Was macht denn das für einen Sinn? Sie sagten, dieses Mädchen würde so stellvertretend sterben für alle Stammessünden. Das war aber nicht nur früher so, sondern das ist heute noch so. Zum Beispiel in der modernen Esoterik werden verschiedene ganz neue Reinigungsrituale angeboten. Warum macht das der moderne, aufgeklärte Mensch? Reinigungsrituale. Ja, ganz einfach, weil man merkt, dass wir inwendig irgendwo schmutzig sind. Weil wir sauber werden möchten von unserer Innenweltverschmutzung. Aber trotz diesen unzähligen Bemühungen, trotz diesen vielen religiösen Ritualen, die Schuldfrage ist unbeantwortet geblieben. Sie ist immer noch da. Ich denke an eine religiöse Frau, die mir anvertraute vor Jahren, obwohl mein Mann bis heute noch nichts weiß von meinem Ehebruch, von meinem Seitenspruch. Es ist für mich, als wäre es gestern geschehen. Und ich frage sie, ja, wie lange ist das her? Überlegt sie und sagt, ja, etwa vor 30 Jahren war das. Und es belastet mich noch, wie es gestern gewesen wäre. Auf der einen Seite, alle Religionen beschäftigen sich mit dem Problem, wie kann man den Menschen entlasten, mit seiner Vergangenheit fertig zu werden. Auf der anderen Seite, und das ist eigentlich das Erschreckende, es gibt keine einzige Religion, die letzte und sichere Gewissheit vermitteln kann, wie unsere Schuldfrage gelöst werden kann. Zum Beispiel der Moslem. Wenn er alle 5 Säulen einhält, Glaubensbekenntnis, 5-mal beten im Tag, Almosensteuer, Ramadan einhalten, einmal im Leben die Pilgerfahrt nach Mekka, auch wenn er das alles getan hat, muss er sagen, Inshallah. Das heißt, wenn der Allah will, sind mir die Sünden vergeben. Oder auch der Katholik, der alle Sakramente empfangen hat der Kirche, weiß nie ganz sicher, ob er doch noch ins Fegfeuer muss oder wie lange er da drin sein muss. Oder auch der Hindu, der versucht, seine Sünden abzuwaschen im Ganges, der bleibt unsicher. Er weiß nicht, ob er im nächsten Leben nochmals abbüßen muss für die Sünden in diesem Leben oder sogar noch Sünden im vorigen Leben. Sage es noch einmal, es gibt keine einzige Religion in dieser Welt, die letzte und sichere Gewissheit vermitteln kann, wie die Schuldfrage gelöst wird. Aber wir sind immer noch bei dieser Frage. Und vergib uns unsere Schuld. Die Frage, wie kann ich mit meiner Vergangenheit fertig werden? Und ich möchte euch heute Morgen wiederum den zeigen, der hilft. Ihr habt richtig gehört, den zeigen, der da hilft. Es ist keine Religion, es ist kein religiöses Ritual, es ist auch nicht die FEG. Wenn die FEG sagen würde, die FEG kann Sünden vergeben, dann müssten sie heute gerade schließen. Das ist keine Organisation, es ist kein Ritual, sondern es ist eine Person. Es ist Jesus Christus und den wollen wir heute Morgen wieder ganz bewusst in den Mittelpunkt stellen. Jesus Christus. Und Jesus hat gesagt, ihr seht es vorne auch auf der Leinwand, diese gewaltigen Worte. Er sagt, kommet zu mir alle, die ihr euch plagt, die ihr mit der Last eurer Vergangenheit nicht fertig werdet. Die ihr von eurer Last fast erdrückt werdet. Und jetzt sagt dieser Jesus, ich will euch diese Last abnehmen. Ich will euch Frieden geben. Ich habe mir überlegt, warum kann Jesus so eine großartige Einladung aussprechen? Ist das nicht unverschämt zu sagen, kommt her alle zu mir. Ich will euch Frieden geben. Ich nehme euch alle Last weg, wenn es alle Religionen nicht schaffen. Woher nimmt Jesus das Recht, das zu sagen? Die Antwort ist ganz einfach und doch so tief, weil Jesus der Einzige ist, der jemals über diese Erde gegangen ist, der absolut schuldlos war. Und darum ist er auch der Einzige, der das wirklich kann, unsere Schuldpakete entsorgen. Ist ja eigentlich logisch. Jemand, der selber Schulden hat, der kann ja nicht für die Schulden anderer bezahlen. Und gerade das macht mir Jesus immer wieder neu so lieb. Dass der reine Sohn Gottes, dass dieser Jesus nicht nur der Einzige ist, der das tun kann, sondern weil dieser Jesus auch der Einzige ist, der das unbedingt tun wollte. Nämlich für meine Sünden leiden, meine Sünden auf sich zu nehmen. Und so wird uns das auch in den Evangelien beschrieben. Wie Jesus kurz vor seinem Kreuzestod noch einmal, ein letztes Mal, in diesen Garten Gethsemane ging, wo er so gern sich aufhielt. Den Garten gibt's heute übrigens immer noch. Noch dieselben Ölbäume stehen zum Teil da. 2000 Jahre alte Ölbäume in diesem Garten Gethsemane. Das heißt dort, dass Jesus sich dort noch einmal auf seine Knie warf. Und dann heißt es, dass der Sohn Gottes, der dir euch das mal vor, plötzlich zu zittern begann. Der Schweiß ist ihm wie Blutstropfen heruntergelaufen. Und da stellt sich uns die Frage, warum hat Jesus in dem Moment, mir gefällt dieses Bild so gut, weil es sehr realistisch ist, warum hat Jesus dort diese Höllenqualen erlebt? Warum hat Jesus dort im Garten Gethsemane, man könnte sagen, nochmal so ganz große Depressionen erlebt? Weil Jesus mit seinem inneren Auge sah, wie die ganze Sündenlast der ganzen Menschen auf ihn zukommt. Und in dieser Situation, in diesen Höllenqualen, Vorqualen, hat Jesus noch einmal freiwillig Ja gesagt. Und hat gesagt, ich will es. Die ganze Strafe, die wir verdient hätten für unsere Sünden, auf mich zu nehmen. Und das hat Jesus auch getan. Er hing dann 6 Stunden am Kreuz. Und mit letzter Kraft hat er nach diesen 6 Stunden noch etwas sagen können, noch schwach rufen können, nämlich die Worte, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Das heißt mit anderen Worten, Jesus hat dir damals schon zugerufen, ich habe für deine Schuld bezahlt. Und weil ich deine ganze Schuld bezahlt habe, darfst du für ewig straffrei ausgehen. Es ist vollbracht, das heißt, Gott bestraft dich nie mehr für deine Sünden. Er rächt sich nie mehr dafür. Jemand hat einmal gesagt, Gott gibt uns nicht, was wir verdient haben, sondern er gibt uns, was wir brauchen. Nämlich eben diese Gewissheit der Sündenvergebung. Und deshalb ist Jesus der Einzige, der mit Recht sagen kann, kommt zu mir alle, die euch plagt mit eurer Vergangenheit, die ihr von der Last eurer Sünde fast erdrückt werdet. Ich will euch Frieden geben. Nur eines will Jesus von uns. Wir haben es schon gelesen bei diesem Thema. Das will er von dir und von mir, dass wir jetzt auch denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und vielleicht sagst du, und das ist heute ja das Thema, genau das schaffe ich nicht. Genau das kann ich nicht, das ist unmöglich. Du sagst, wenn ich an eine gewisse Situation oder Person erinnert werde, oder wenn ich der wieder neu begegne, vielleicht noch nach Jahren, dann überfluten mich, ohne dass ich es will, die alten Rache, der alte Groll, die alten Hassgefühle. Oder wenn ich wieder mit einer ganz ähnlichen Situation plötzlich konfrontiert werde wie damals, dann holt mich die ganze Sache ein, ohne dass ich es will, in Form von Tränen, vielleicht in Form von Angstzuständen. Es gibt tatsächlich Wunden und Verletzungen, die sich ganz tief in unser Gedächtnis eingegraben haben. Und zum Beispiel eine Frau nicht vergisst, dass sie von einem lieben Onkel, der immer Schokolade dabei hatte, sexuell missbraucht wurde, als Kind. Oder vielleicht sogar vom eigenen Vater. Ja, das ist klar, da kann man nicht sagen, ja, das vergebe ich halt und schwamm darüber. Das sind ganz, ganz tiefe Verletzungen. Oder wenn ein Mann nicht vergisst, dass er, ein junger Mann, dass er von seinem Chef angelogen wurde in Bezug auf seine berufliche Zukunft. Ich sage es noch einmal, es gibt tatsächlich Wunden und Schmerzen, die sich ganz tief in unser Gedächtnis eingegraben haben. Die uns vielleicht von denen zugefügt wurden, die wir lieb hatten, denen wir vertrauten. Und nachher merken mussten, sie haben uns ausgenützt, sie haben uns betrogen, sie haben uns verraten, sie haben uns fallen gelassen. Solche Erlebnisse, vielleicht auch ganz andere, tiefgreifende Erlebnisse, vielleicht sind Jahre schon darüber gegangen. Aber die Wunde ist immer noch offen und Bitterkeit hat sich wie Eiter um diese Wunde herum angesammelt. Und jetzt sagt Jesus, dass wir auch denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und du sagst, ich kann das nicht. Ich möchte, aber es geht einfach nicht. Die gute Nachricht ist die, dass Jesus nie etwas von dir und mir verlangt, was wir nicht imstande sind zu tun. Das ist die gute Nachricht, auch in Bezug auf dieses Thema. Wenn Jesus etwas von uns verlangt, dann hilft er uns immer wieder auch. Dann befähigt er uns immer auch, das zu tun. Und wenn du sagst, ich kann es nicht, ich möchte es tun, zu vergeben. Stimmt. Ich glaube dir das. Du kannst es nicht. Ich kann es auch nicht. Aber Jesus kann es. Und er will es in dir auch tun. Nun sind wir bei der Frage, die ich auch letztes Mal angekündigt habe. Wie kann ich dann vergeben, auch wenn es ganz, ganz schwer ist? Und ich möchte dazu einige ganz praktische Schritte aufzeigen. Es gibt auch in meinem Leben Dinge, die schwer waren und sind. Deshalb ist es wichtig, praktisch. Was Jesus sagt, das können wir immer auch tun. Ganz praktisch. Der erste Schritt, bring deinen Schmerz einmal an die Oberfläche. Das heißt, dass du mal dazu stehst, das auch formulierst, zu dem Unrecht, zu der Schuld, das dir angetan wurde. Bring deinen Schmerz an die Oberfläche und halte deinen Schmerz einmal Gott hin, damit er sich damit befassen kann. Hier steht Psalm 62,7. Wisst ihr, was da steht? Da steht ein wunderschönes Wort. Schüttet vor ihm, dem lebendigen Gott, euer Herz aus, liebe Leute. Auch das Negative. Schüttet es einmal aus, damit er sich damit befassen kann. Viele Menschen, auch Fromme, die quälen sich jahrelang mit Verdrängen ab und denken, wenn ich da ein bisschen Gras darüber wachsen lasse, dann löst sich das Problem automatisch. Es ist mir so unangenehm, darüber zu reden. Und ich will ja nicht unversöhnlich sein. Und man redet nicht drüber, man schweigt es aus während Jahren. Vielleicht kennst du das auch. Und dann kommt eine ähnliche Situation. Und alles kommt wieder hoch. Das ist keine Lösung. Das ist keine Lösung. Erster Schritt zum Vergeben ist oft, dass wir uns das einmal bewusst machen und nicht verdrängen. Er hat mich verletzt oder sie hat mich verletzt. Das hat mir wehgetan. Und in vielen Fällen ist es auch hilfreich, wenn man eine zweite Person dazu einweiht, einen Seelsorger. Ich habe das auch schon gemacht. Da muss man sich nicht schämen, wenn man das bis jetzt noch nie gewagt hat, wo alle Empfindungen einmal offengelegt werden im Beisein einer zweiten Person. Man das nachher gemeinsam zu Jesus bringt, auch wenn das schwer fällt. Und dazu gehört auch noch etwas anderes, dass wir dabei auch den eigenen Schuldanteil erkennen. In den meisten Fällen ist ja so, dass nicht nur der andere oder die andere schuld ist. Bei den Kindern ist ja schon so. Ich denke an meine Mutter. Ich sprang zu ihr, weil ich Händel hatte mit meinem Bruder. Dann habe ich gesagt, er hat mich gebissen. Bei uns wurde manchmal gebissen in unserer Familie. Oder er hat mir das geklaut. Ich sehe meine Mutter noch heute. Die hatte so viele Kinder, die konnte nicht immer rennen. Die hat vielleicht ein bisschen aufgeschaut von ihrer Arbeit und da hat sie mir immer die gleiche Frage gestellt. Wisst ihr welche? Wisst ihr, was sie gefragt hat? Und was hast du gemacht? Ja, natürlich nichts, nur der andere ist schuld. Ich höre meine Mutter jetzt noch, wie sie sagte, streiten kann man nicht alleine. Da braucht es immer mindestens zwei Personen. Und das gehört auch dazu. Wenn wir das einmal offenlegen, im ersten Punkt, den Schmerz, dass wir auch den eigenen Schuldanteil erkennen. Und dann der zweite Schritt, wir haben schon darüber gesprochen, kurz letztes Mal, Vergeben ist nicht ein Gefühl, sondern Vergeben ist immer eine Willenssache. Vergeben ist eine Entscheidung, eine tiefe Entscheidung, wirklich. Wo ich sage, ich entscheide mich, meinen Zorn und meinen Groll loszulassen gegenüber dem Täter oder der Täterin, auch wenn ich noch nichts fühle von guten Gefühlen. Ich entscheide mich zu verzichten auf Strafmaßnahmen oder auf Rache. Ich entscheide mich, der Person nichts mehr nachzutragen. Und du sagst jetzt, genau das kann ich nicht. Stimmt, das kannst du nicht. Aber du kannst es tun im Namen von Jesus. Möchte ich hier einladen, versuch es einmal. Ich kann es nicht, du darfst das auch sagen, Jesus, ich kann das nicht. Aber in deinem Namen und mit deiner Hilfe will ich das tun. Und was passiert? Ich habe nochmals dieses Bild mitgebracht. Solange wir nicht vergeben, auch wenn wir auf Distanz gehen zu solchen Personen, wir sind emotional immer an sie gebunden. Sie beschäftigt uns dauernd, auch wenn wir sagen, ich will keinen Kontakt mehr. Und wenn ich mich entscheide, ich vergebe dieser Person, ich entscheide, ich meinen Groll loszulassen, dann lassen wir den Täter frei und wir selber werden auch frei von der inneren, von der emotionalen Bindung an den Täter. Wir sind immer noch bei der Frage, wie kann ich vergeben, wenn es schwerfällt? Jetzt kommt vielleicht ein Einwand, der mir auch schon oft gekommen ist. Ja, ist das nicht naiv? Ich verzichte auf Rache, ich verzichte auf Strafmaßnahmen, dann kommt ja der andere ungeschoren davon. Das ist doch nicht gerecht. Dann kann der ja mit mir machen, was er will. Dann werde ich ja ausgenutzt. Vergeben hat nichts mit Naivität zu tun. Ich habe das mal so formuliert, vergeben bedeutet nicht Fehlverhalten einfach blind zu übersehen oder zu tolerieren, sondern vergeben heißt, die Schuld der Vergangenheit zu erlassen und manchmal müssen wir zugleich Stellung nehmen gegenüber zukünftigem Fehlverhalten. Das geht zusammen. Dass wir die Verfehlungen der Vergangenheit lassen, aber vielleicht eine solche Person auch warnen für die Zukunft und sagen, das geht nicht in der Zukunft. Auf der anderen Seite, vergeben bedeutet, ich sage es noch einmal, keine Selbstjustiz zu betreiben. Ich kann da jetzt nicht lange darauf eingehen, aber scheint mir auch noch ein wichtiger Punkt. Das ist nämlich die Aufgabe der staatlichen Justiz. Der staatlichen Macht. Dazu hat Gott sie eingesetzt. Unser Rechtsstaat, wie wir ihn zum Glück in der Schweiz noch haben, der basiert auf christlichen Werten. Grundsätzlich. Und deshalb steht im Römer 13, ihr könnt das zu Hause nachlesen, die ersten 7 Verse, als gesagt wird, die staatliche Macht oder die staatliche Justiz ist eine Dienerin Gottes. Habe nur einen Vers daraus genommen, wo es heißt, die staatliche Macht oder die staatliche Justiz, sie handelt im Auftrag Gottes, wenn sie alle bestraft, die Böses tun. Ich sage es noch einmal, vergeben bedeutet keine Selbstjustiz zu betreiben. Und darum, und deshalb sage ich, das kann es manchmal Situationen geben, wo wir dem Täter oder der Täterin vergeben und gleichzeitig ihn oder sie anzeigen müssen. Das ist kein Widerspruch. Vergeben heißt, dass ich mich selber nicht räche. Aber es gibt manchmal Situationen, wo man jemanden doch anzeigen muss. Zum Beispiel, wenn durch den Täter oder die Täterin auch andere Menschen noch gefährdet sind. Zum Beispiel bei sexueller Gewalt oder bei körperlicher Gewalt. Oder wenn einfach der Täter oder die Täterin sein Verhalten nicht ändert und eben andere auch noch gefährdet sind. Da hat der Staat die Aufgabe, nochmals, Römer 13, dem Unrecht Einhalt zu gebieten. Ich kann da nicht ins Detail darauf eingehen, einfach nur so als Streiflicht. Das ist eine Riesenthematik, das müssen wir auch jedes Mal ganz sorgfältig abwägen. Wenn wir auch jemanden anzeigen müssen, dem wir aber vergeben haben. Ich möchte jetzt aber noch auf die Frage eingehen, die auch mir gestellt wurde, und es ist eine wichtige Frage. Wie ist das mit dem Vergeben, wenn der Täter oder die Täterin nicht einsichtig ist? Wenn der Täter oder Täterin nicht mitmacht? wenn der Täter oder die Täterin meine Vergebung einfach nicht annimmt. Und das kann uns vielleicht auch ganz nahe sein. Zum Beispiel in einer Ehe. Wenn der andere einfach nicht den Eindruck hat, dass er irgendetwas falsch gemacht hat. Und trotzdem liegt Schuld da. Wenn der andere einfach nicht bereit ist, sich zu ändern. Wenn der andere nicht einmal bereit ist, sich zu entschuldigen. Oder vielleicht meine Entschuldigung nicht annimmt. Wie ist es da? Ich möchte hier eine Antwort geben mit einem Bild, das mir auch persönlich sehr geholfen hat in solchen Situationen. Hier gilt nämlich das Prinzip der holländischen Kanalbrücke. Vielleicht kennt ihr dieses Bild, die holländische Kanalbrücke. Ich hoffe, man sieht es hier vorne. Das Spezielle an dieser Brücke, die hat zwei Teile und die kann eben auf zwei Teilen hochgezogen oder runtergelassen werden, wenn ein Schiff kommt. Aber das ist natürlich auch die Möglichkeit, dass einer hochzieht auf der Seite und der andere lässt die Brücke unten. Und das ist genau die Situation beim Vergeben, wenn der andere nicht mitmacht. Was mache ich dann? Es steht da vorne, dann geht es darum, um eine einseitige Bereinigung der Beziehung. Dass ich mich auf meinen Teil konzentriere. Dass ich meine Brücke, die ist ja dann oben bei solchen Situationen, von beiden Seiten, dass ich meinen Teil der Brücke nach unten lasse. Das ist mir ganz wichtig und ist zugleich auch entlastend. Ich bin nur für meinen Teil Gott gegenüber verantwortlich. Das heißt zum Beispiel in einer Ehe, dass ich meinen Anteil der Schuld anerkenne, dass ich den anderen um Vergebung bitte und das Unrecht des anderen vergebe. So lasse ich meinen Teil runter. Das sehen wir auch schon bei den Kindern. Ich brauche wieder dieses ganz einfache Beispiel. Der Streit mit den Kindern war bei uns auch so. Wir gehen zur Mutter, klagen unsere Not und die Mutter sagt dann so, die hört sich das an und merkt, hier ist etwas faul und sagt so, jetzt gehst du zum anderen hin und entschuldig dich bei meinem Bruder. Was sagen die Kinder, was habe ich gesagt? Ja, er hat angefangen. Wenn schon Entschuldigung, muss er zuerst kommen. Oder ich gehe nicht, er ist auch schuldig. Stimmt. Aber jetzt sagt Gott, deinen Teil der Brücke runterlassen. Da bist du allein verantwortlich. Ja, was ist denn mit dem anderen? Dafür bist du nicht verantwortlich. Und das Geniale ist ja, wenn ich meinen Teil der Brücke runterlasse, dann ist der andere ja viel eher bereit, irgendwann dann einmal auch seinen Teil der Brücke herunterzulassen. Und jetzt, wenn er es nicht macht oder wenn sie es nicht macht, das gibt es alles. Was ist dann? Das ist nicht einfach. Das ist nicht der Idealfall. Aber die Bibel redet auch von solchen Situationen. Das hat Jesus selber erlebt. Das hat Paulus erlebt. Was machen wir dann? Solche Menschen müssen wir letztendlich Gott überlassen mit ihrer Schuld. Kann sogar bis hinein in die Ehe gehen. Gott überlassen. Jesus hat das selber auch gemacht. Ihr habt Stellen im Flyer, ich kann nicht alle lesen, ich lese nur eine. 2. Petrus 2, Vers 23, da heißt es, als Jesus beschimpft wurde, hat er nicht auch mit Beschimpfungen reagiert. Er hat die Brücke runtergelassen. Als er leiden musste, hat er nicht unschuldig leiden musste, hat er nicht mit Vergeltung gedroht und jetzt heißt es, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Auch von Paulus lesen wir das. Er hat das Gott übergeben. Die zweite Stelle. Ich lese sie vielleicht doch noch, 2. Timotheus 4, 14 bis 15. Da sagt Paulus etwas ganz Krasses, obwohl er vergeben hat. Er sagt, Alexander der Schmied hat mir viel Böses zugefügt. Und jetzt sagt Paulus, der Herr, ich übergebe ihm dem Herrn. Sich meine Sache dazu rächen. Der Herr wird so an ihm handeln, wie er es verdient hat. Und jetzt muss er dem Timotheus sogar sagen, so krass war der Fall, nimm auch du dich vor ihm in Acht. Wenn der andere nicht mitmacht, letztendlich müssen wir solche Menschen Gott überlassen, sonst gehen wir kaputt, auch innerlich, um unserer selbst willen. Aber ich möchte hier jetzt noch einen Einschub machen. Ich habe das letzte Mal schon angekündigt, weil mir das auch ganz wichtig ist aus der seelsorgerlichen Praxis. Wir leben ja heute in einer ganz stark psychologisierten und emotionalisierten Gesellschaft. Und das hat auch Auswirkungen auf unser Thema. Dass wir heute schnell geneigt sind zu sagen, ich bin verletzt. Der hat mich verletzt. Die hat mich verletzt. Und ich glaube, gerade weil wir in einer solchen emotionalisierten und psychologisierten Welt leben, müssen wir lernen, vor allem auch als Christen, zu unterscheiden. Nicht immer, wenn ich mich verletzt fühle, liegt auch schuldhaftes Verhalten vom anderen vor. Mach ein Beispiel. Ich fühle mich verletzt. Ja, warum? Weil mir vielleicht jemand nichts anderes als nur die Wahrheit gesagt hat. Und ich bin verletzt. Warum bin ich verletzt? Weil mir das nicht passt, was ich hören musste. Ja, aber der hätte es doch in einem anderen Ton sagen sollen. Oder ich bin verletzt oder fühle mich verletzt, weil der andere nicht so ist, weil der andere sich nicht genau so verhält, wie ich das von ihm erwarte. Ich bin verletzt. Wir haben eine nette Geschichte dazu erlebt, noch in Basel. Bei einem älteren Ehepaar bekamen wir einen Schrebergarten. Das ist ja schwierig in Basel, diese Schrebergärten, lange Anmeldungen. Sie haben gesagt, wir sind alt, wir mögen nicht mehr. Zu Monika haben wir gesagt, du darfst unseren Schrebergarten übernehmen. Und sie hat das mit viel Freude gemacht. Den Garten neu angepflanzt, gesät, die Wege gemacht. Und plötzlich bekommt Monika ein Telefonat. Da ist der alte, liebe Bruder dran und ist ganz aufgeregt und sagt zu Monika, ich habe alle meine geistliche Kraft jetzt aufgewendet, um dir zu vergeben. Ja, was hat denn die Monika verbrochen? Wisst ihr was? Was ihr Verbrechen war, sie hat den Garten nicht mehr ganz genau so bearbeitet, wie sie das jahrzehntelang gemacht hat. Das gleiche gepflanzt, zur gleichen Zeit gegossen, das war ein großer Streitpunkt. Muss man früher gießen und so weiter. Und jetzt habe ich alle meine geistliche Kraft aufgegeben, dass ich dir vergeben dafür. Wir haben der ganzen Sache dann ein Ende bereitet. Wir haben gemerkt, dass das geht nicht, den Garten wieder zurückgegeben und die haben dann unsere Dinge, die wir gepflanzt und gesät haben, haben die dann fröhlich geerntet. Beide haben vergeben jetzt. Er ruft mir jetzt noch an, dieser alte Bruder ab und zu, aber wir reden nie mehr über den Schrebergarten. Versteht ihr das Bild? Es liegt keine Schuld vor, wenn der andere nicht meinem Wunschdenken entspricht oder meinem Schema entspricht. Im Gegenteil, unsere Verletzlichkeit kann gerade in unserer psychologisierten Gesellschaft, ich sage das noch einmal, schnell zu einem schuldhaften Verhalten werden. Dann nämlich, wenn ich grundlos, weil ich mich verletzt fühle, aber grundlos aggressiv bin, weil ich grundlos schmolle. Und dabei liegt gar keine Schuld vor, sondern ich bin einfach eingeschnappt. Mein Ego ist ein bisschen beleidigt. Scheint mir ganz wichtig. Ich erlebe das immer wieder, ja, schuldhaftes Verhalten. Der hat mich verletzt und ich frage in der Seelsorge nach, ja, was ist denn das genau, was er dich verletzt hat? Und was sagen, das ist doch kein schuldhaftes Verhalten. Der darf doch der Garten, der Neue darf doch der Garten anders bearbeiten, als wir das getan haben. Ich komme noch zum dritten Punkt. Wie ist Vergeben möglich, auch wenn es ganz schwer ist? Erstens noch einmal, ich fasse zusammen, dass wir den Schmerz oder die Schmerz einmal an die Oberfläche bringen und ihn Gott hinhalten. Schüttet euer Herz vor ihm aus, liebe Leute. Das Zweite, das Vergeben ist eine Entscheidung. Ich Ich entscheide mich, den Groll loszulassen. Ich entscheide mich, die alte Sache nicht immer wieder hervorzunehmen. Ich entscheide mich, auf Selbstjustiz zu verzichten. Und wenn der andere nicht mitmacht, ich entscheide mich, meinen Teil der Brücke zur Beziehung zum anderen wieder herunterzulassen. Und wenn der schmollt und wenn der oder die nicht mitmacht, es ist nicht deine Verantwortung. Das ist so entlastet. Es gibt manchmal auch Schuldgefühle. Ich bin nur für meinen Teil für Gott verantwortlich. Und manchmal müssen wir solche Leute einfach letztendlich Gott überlassen. Vergeben ist also eine Entscheidung, und jetzt kommt noch der dritte Punkt. Im Unterschied zum zweiten Punkt, vergeben ist eine Entscheidung. Heilung hingegen von verletzten Gefühlen, das ist eigentlich immer ein Prozess. Ich habe lange das nicht auseinandergehalten. Vielleicht bleiben immer noch negative Gefühle, aber ich habe vergeben. Vielleicht gibt es noch Situationen, ab und zu ungute Gedanken aufkommen, wenn ich zum Beispiel der Person wieder begegne. Und gerade dann gilt es, diesen Entscheid wieder zu erneuern. Ich habe vergeben. Ich denke, das ist auch der Sinn von dieser fünften Bitte. In der neuen Genfer Übersetzung, die ich hier auch zitiert habe, ist es nämlich so, wie es im Grundtext auch steht. Ich lese noch einmal. Und vergib uns unsere Schuld, beten wir. Und vielleicht kommt bei dieser Bitte noch unangenehme Gedanken an irgendwelche Ereignisse. Und dann beten wir weiter und bestätigen das noch einmal, wie auch wir denen vergeben haben. Haben, die an uns schuldig wurden. Das ist der Sinn dieses Unser Vaters. Wenn es wieder kommt, sage ich, nein, ich habe vergeben, wie du, Jesus, mir vergeben hast. Vielleicht ist es ein Prozess über Monate, über Jahre. Und die Bibel sagt sogar, wie wir diesen Prozess noch beschleunigen können. Ihr habt die Stellen auch in eurem Predigtflyer oder einige davon. Ich kann da nicht mehr im Detail darauf eingehen, indem wir zum Beispiel für die beten, die Böses an uns getan haben. Matthäus 5, 44. Oder wenn so negative Gedanken wieder kommen, darf ich mich darin üben, diese Person gerade innerlich in Gedanken zu segnen und ihnen nur Gutes zu wünschen. Römer 12, könnt ihr selber nachlesen. Es ist ein Prozess, vielleicht sage ich es noch einmal, über Jahre. Aber eines ist sicher, so können die negativen Gefühle nicht einfach über uns herrschen und uns beherrschen. Und eines Tages wird sogar der Moment kommen, wo solche Gefühle uns gar nicht mehr bedrängen. Dass wir vielleicht so weit kommen, wie der Josef nach Jahren konnte er sagen zu seinen Brüdern, ihr gedachtet, das Böse mit mir zu machen. Und das stimmte auch. Sie haben ihn verkauft als Sklave. Nachher hat er etwas Schönes gesagt, aber Gott gedachte es, gut zu machen damit. Oder Römer 8, 28, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, das ist schon ein bisschen höhere Schule, aber irgendwann kommen wir vielleicht dazu, wir wissen, dass Gott lieben alle Dinge zum Besten dienen, auch diese Sache. Hat Gott zum Guten gebraucht. Und so komme ich zum Schluss, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben haben unseren Schuldnern. Ich habe noch eine Frage, die ich nicht einweben konnte in die Predigt, die lese ich jetzt noch vor und versuche eine Antwort zu geben. Auch eine gute Frage, die lautet, wie weiß der Empfänger, dass meine Vergeben nicht nur förmlich ist oder leere Worte sind? Wie weiß das der andere? Aus meiner Sicht gibt es nur eine Antwort. Der Beweis, dass es echt ist, liegt darin, dass ich die alte Sache nicht mehr hervornehme und dem anderen nicht mehr vorhalte. Ja, es ist wieder wie damals. Das ist der Beweis, dass ich das nicht mehr ausgrabe. So komme ich zum Schluss. Was für ein Glück und was für eine Geborgenheit gewinnt in unserem Leben Raum, wenn wir einerseits selber durch Jesus aus aller Schuld Gott gegenüber entlassen sind und andererseits, wenn wir andere Menschen aus ihrer Schuld uns gegenüber entlassen. Ich möchte nochmals mit Corrie ten Boom schließen, die im KZ ja furchtbar misshandelt wurde. Und sie hat einmal gesagt, welch eine Befreiung ist es, wenn man vergeben kann. Du kannst es nicht, ich kann es nicht, aber Jesus kann es in dir und in mir wirken. Amen. Ich möchte noch, bevor ich bete, auf zwei Dinge hinweisen. Das erste, wer das vertiefen möchte, diese beiden Predigten in den Hauskreisen, dann schlage ich vor, nehmt den Flyer auch noch mit von der ersten Predigt. Da sind nämlich die entsprechenden Fragen drin. Hier habe ich jetzt keine Fragen mehr und zusammen gibt das ein Ganzes. Es ist dieser rosarote Flyer. Es hat noch genug und sonst drucken wir gerne noch nach. Danke, Jesus, für dein Evangelium. Und wir danken dir, dass dein Evangelium nicht nur eine Kopfsache ist, nicht eine Religion ist, sondern dass dein Evangelium Kraft hat, um uns zu verändern. Und Jesus, wir danken dir, dass du nichts von uns verlangst, was wir nicht imstande sind zu tun, und du uns nicht hilfst, befähigst, es zu tun. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, wenn Dinge in unserem Leben noch nicht bereinigt sind. Jesus, hilf, dass wir das nicht bedrängen, sondern heute festmachen. Schenke Mut dazu. Und wir möchten dir auch herzlich danken, dass du unbedingt ans Kreuz gehen wolltest, um für unsere Schuld zu sterben und unsere Schuld auf dich zu nehmen, um uns Frieden zu schenken, Gewissheit der Vergebung. Und ich bitte dich, dass du uns alle als ganze Gemeinde segnest, auch diejenigen, die in den Ferien sind. Und darf ich euch bitten, dass wir jetzt zusammen noch das Unser Vater beten, ihr seht es da vorne, dass wir es etwa gleich aussprechen, gibt ja verschiedene Versionen. Und bei der fünften Bitte wollen wir so richtig herzhaft, besonders herzhaft mitbeten.